»Und wieder nur Lügen«, sagte Lugok. Seine Augen verengten sich voller Misstrauen. »Ihr Volk herrscht über alles, was ihm in den Kram passt. Wieso also nicht über den Gonmog-Sektor?«
Sesrine klopfte zur Unterstreichung seiner Worte auf den Boden. »Ich biete Ihnen Wahrheiten und Fakten. Wir wehren uns gegen Ihre Anwesenheit in dieser Region und versuchen, Ihre Expansion zu verhindern, weil dieser Raumsektor nicht kolonisiert werden sollte.«
»Und deshalb erklären Sie dem klingonischen Imperium fast den Krieg?« brüllte Lugok. »Botschafter!«
bat Jetenyan. Er hatte Angst, dass das barsche Verhalten des Klingonen den Tolianer wieder in seinen sprichwörtlichen Panzer zurücktreiben würde. Zum ersten Mal redete Sesrine über die Gründe für das seltsame Verhalten, das sein Volk in den letzten Wochen gezeigt hatte.
»Exzellenz«, sagte er an ihn gewandt, »können Sie das genauer erklären? Das wäre für uns alle sehr hilfreich. Die Föderation möchte die Tolianer und ihre Bedenken besser verstehen.«
Sesrine antwortete nicht. Jetenyan nahm an, dass er sich mit seinen Abgesandten absprach.
»Das kann ich nicht«, sagte er dann. »Dieser Ort ist...«
Es gab eine weitere Pause. Jetenyan fragte sich, ob es dem Universalübersetzer vielleicht schwer fiel, diese neuen Aspekte der tolianischen Sprache zu übersetzen. Als Sesrine fortfuhr, war sich Jetenyan sicher, dass der Übersetzer nicht richtig funktionierte, denn seine Stimme klang, als würde Metall über Metall kratzen, und die Übersetzung warf mehr Fragen auf, als sie beantwortete.
»Dieser Ort ist Shedai.«
Jetenyan schüttelte den Kopf.
»Ich verstehe Sie leider nicht, Exzellenz. Ist dieser Ort tabu? Steht er unter Quarantäne? Ist er verboten?«
»Seit langer Zeit«, sagte Sesrine, »scheut mein Volk diesen Ort. Es heißt, das Unaussprechliche sei dort geschehen. An diesem Ort dürfen wir nicht sein.« Lugok lachte beleidigend laut.
»Armen Märchen«, sagte er, »Geschichten, mit denen man den Schwachen und Dummen Angst einjagt. Diese Tolianer sind wahrhaftig feige.«
Jetenyan hatte Sesrine mit großem Interesse zugehört. Gründete sich dieses scheinbare Märchen vielleicht auf Tatsachen? Hatte es dort eine Bedrohung gegeben, die so schrecklich war, dass sie sich über Jahrtausende in das kollektive Gedächtnis seines Volks eingebrannt hatte?
»Und wenn Sie fürchten, wonach wir suchen...« »Haben vielleicht die Erbauer der Artefakte, die Erschaffer des Metagenoms, diese jahrtausendealte Furcht der Tolianer ausgelöst?« »Alles hängt zusammen. Das muss einfach stimmen. Das muss stimmen.«
Der Botschafter war so sehr in seine Gedanken vertieft, dass das Geräusch der sich öffnenden Tür ihn zusammenzucken ließ. Die drei Diplomaten sahen überrascht zum Eingang. Kommodore Race trat mit langen Schritten und ernstem Gesicht ein.
»Kommodore«, stieß Jetenyan hervor. »Ich habe den Raum schließen lassen. Wie sind Sie hereingekommen?«
Race blieb am anderen Tischende stehen.
»Das ist meine Station, Exzellenz.«
Er sah Lugok und Sesrine an, dann fuhr er fort.
»Ich muss Ihnen mitteilen, dass dieser Gipfel und alle weiteren Diskussionen zwischen den drei Delegationen hiermit abgebrochen werden.«
»Bitte?« fragte Jetenyan. »Wie kann das sein, da ich doch so kurz vor dem ersten richtigen Durchbruch stehe?«
Race schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Botschafter, aber die Anweisung kommt direkt vom Föderationsrat. Wir haben gerade erfahren, dass klingonische Streitkräfte den tolianischen Außenposten auf Senstala II angegriffen und zerstört haben.«
»Sehr gut«,
sagte Lugok mit leiser und bedrohlicher Stimme. »Und dass die Tolianer mit den klingonischen Stationen auf Doralla und Korinar ebenso verfahren sind. Eine angemessene Reaktion auf die klingonische Aggression«, entgegnete Sesrine. Jetenyan wusste zwar bereits, was das bedeutete, fragte aber ruhig,
»Und das heißt, Commander?«
Race wirkte enttäuscht. »Die Tolianische Versammlung und das Klingonische Imperium haben alle Friedensdelegationen zurückbeordert, auch die in der Vereinigten Föderation der Planeten und besonders die auf Sternenbasis 47.« Er wandte sich an Lugok und Sesrine. »Diese Befehle müssen sofort ausgeführt werden. Ansonsten haben ihre Regierungen der Föderation mit Konsequenzen gedroht. Deshalb breche ich hiermit die Verhandlungen ab und gebe Ihnen bis morgen 1200 Zeit, um die Station zu verlassen.«
»Das geht nicht«,
Jetenyan zwang sich zur Ruhe.
»Wir haben angefangen, große Fortschritte zu machen.«
Er sah Sesrine an, hoffte darauf, nach den Enthüllungen der letzten Minuten von ihm unterstützt zu werden. Stattdessen trat der Botschafter vom Konferenztisch zurück. Er sah seine diplomatischen Kollegen und Race noch nicht einmal an, als er den Raum verließ.
»Vielleicht ist das gut so«, sagte Lugok, als er sich erhob. »Die Tolianer haben keine Ehre. Wir hätten uns ohnehin nie geeinigt. Für das Imperium sind sie Yachpul. Sie wissen es nur noch nicht.«
Ohne ein weiteres Wort verließ der Klingone den Raum. Als sich die Türen hinter den Botschaftern geschlossen hatten, sah Reis Chitanyan an.
»Es tut mir sehr leid, Exzellenz. Unsere Freunde waren zu diesem mutigen Schritt wohl noch nicht bereit.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher, Kommodore«, antwortete Chitanyan. »Es gab einige Fortschritte, wenn auch nicht die, die ich erwartet hatte.«
Der Chelone dachte kurz darüber nach, was Sesrine ihm erzählt hatte, und beschloss, dass er diese Informationen erst einmal für sich behalten würde. Noch wusste er nicht, ob Sesrines Geschichte auf Fakten oder Mythen beruhte. Es wäre verfrüht gewesen, Handlungen auf diesem unsicheren Fundament aufzubauen.
»Wir haben einen steinigen Weg vor uns«, sagte Race nach einem Moment. »Das Sternflottenkommando glaubt, dass der Krieg zwischen Tolianern und Klingonen unmittelbar bevorsteht.«
Er schüttelte den Kopf.
»Und wir haben Plätze in der ersten Reihe.«
»Umso wichtiger ist unsere Mission, Kommodore«, sagte Chitanyan nach einem Moment. »Ich werde nicht aufgeben, solange es noch Hoffnung gibt. Wir werden erfolgreich sein.«
Er sah den Kommodore nicht an, denn er befürchtete, dass dieser seinen falschen Optimismus durchschauen würde. Selbst in seinen eigenen Ohren klangen diese Worte hohl.
Sogar Pennington zuckte zusammen, als auch der zweite von Brunes Männern Quinn einen sauberen Haken in den Magen verpasste. Der Schmuggler sackte auf dem Boden des Lagerraums zusammen und hustete schwer. Er konnte nicht verhindern, dass er auf sein Gesicht fiel.
Das wird seine Spuren hinterlassen,
brachte Quinn schließlich hervor und rang nach Luft. Blut strömte aus einer Platzwunde über seinem linken Auge, ein Souvenir des ersten Treffers, den Brunes Schläger bei ihm gelandet hatten. Er wollte sich das Blut aus den Augen wischen, aber sein Arm wurde von zwei Männern weggerissen, die ihn wieder auf die Füße stellten, aber auch das nur, um ihn festzuhalten, damit ein weiterer Mann ihm seine Faust in den Bauch rammen konnte.
»Ist das wirklich nötig?«
rief Pennington und machte gar nicht erst den Versuch, seine Empörung darüber zu verbergen, dass er gezwungen war, Quinns Qualen zuzusehen. Brune stand ein paar Meter entfernt neben einem Tisch, an den man Arm neu zusammen mit seiner Aktentasche gesetzt hatte. Er sah den Journalisten mit einem gehässigen Lächeln an, das seine gelben und schiefen Zähne richtig zur Geltung brachte.
»Nein, aber es macht Spaß«,
er wedelte mit einer Hand in Quinns Richtung. »Ihr Kumpel da hat mir auf Kessig 4 letzten Monat eine Menge Ärger gemacht. Er sollte dort den Löffel abgeben, wissen Sie? Gens hatte sogar Männer angestellt, um ihn aus dem Weg zu räumen. Aber es hat offensichtlich nicht geklappt, dank der feinen Freunde, die er sich mitgebracht hatte. Was ich noch nicht kapiere, ist, warum Gens mich deshalb noch nicht getötet hat. Normalerweise ist er da nicht so versöhnlich.«
Pennington erinnerte sich, dass Quinn Kessig 4 während eines Rauschs erwähnt hatte. Nach allem, was er so erzählt hatte, hatte er heldenhaft Partei für Teprin ergriffen. Zwar waren die Details im unverständlichen Genuschel des Piloten untergegangen, aber das Wesentliche hatte Pennington mitbekommen. Vanguards oberster Geheimdienstoffizier brauchte Quinn, jedenfalls fürs Erste, und Gans war immerhin so schlau, ihm nicht in die Quere zu kommen. Und es sah ganz so aus, als würde Brune das nötige Verständnis für diese Situation fehlen. Brune drehte sich jetzt zu Amnoy um, der immer noch am Tisch saß und an seiner Aktentasche herumfummelte. Der Pirat versetzte dem Zagdorn einen Schlag auf den Hinterkopf.
»Warum ist denn das Ding immer noch nicht offen?«
Amnoy hob den Arm, um sich die getroffene Stelle zu reiben.
»Es braucht eben seine Zeit, um die Sicherheitsvorrichtungen auszuschalten, die den Inhalt schützen«, sagte er, und seine Stimme klang sogar noch schriller und näselnder als üblich. »Wollen Sie vielleicht, dass ich alles kaputt mache, weil Sie mich hetzen?«
Brune warf Pennington einen Blick zu und schnaubte.
»Ich bin überrascht, dass Sie dem nicht schon vor Tagen den Hals umgedreht haben.«
»Nun, der Gedanke ist uns gekommen«, antwortete Pennington
und sah zu dem Regillianer, der gerade einen Disruptor in seine Richtung hielt. Der Kerl teilte seine Aufmerksamkeit zwischen ihm und Amnoy und lauschte gleichzeitig seinem Boss. Ein Schmerzensschrei veranlasste Pennington, sich umzudrehen und mit anzusehen, wie einer der 4 Schlägertypen, die sich beim Verprügeln von Quinn abwechselten, dem Freihändler einen weiteren Kinnhaken verpasst hatte. Quinn taumelte, fiel auf ein Knie und verharrte in dieser Position. Seine Angreifer hatten offenbar doch noch ein Quäntchen Ehre im Leib, denn sie hielten ebenfalls inne und warteten, bis er wieder auf die Füße kam.
»Sie werden ihn umbringen, und selbst wenn sie das nicht tun, sind wir beide tot.«
Er sah sich im Lagerraum um. Er war viel sauberer als der, in dem Quinn, Amnoy und er bisher gefangen gehalten worden waren. Penningtons Blick fiel auf ein offenes Schott, das in eine Luftschleuse führte. Laut Brune würde es den Übergang ins Nirvana für ihn und Quinn darstellen. Furcht, Zorn, Empörung und Hilflosigkeit tobten im Inneren des Journalisten, während er auf die Luke starrte. Der Gedanke, in diesem winzigen Schleusenraum das raue und gnadenlose Vakuum des Weltalls zu erwarten, erschreckte Pennington zu Tode. Das war keine Art zu sterben, für kein Lebewesen, nicht einmal für den schlimmsten aller Verbrecher.